Ja, ich kann mich für einen Steak entscheiden, aber die eierlegende Wollmilchsau, die wurde, also in den 15 Jahren, die ich den Markt anschaue, habe ich immer noch nicht gefunden. Von daher, da gibt es auch Raum für neue Anbieter und Raum, gewisse Komponenten in einem Steak durch gute Werkzeuge nochmal zu ergänzen. Also das gibt es weiter.
Hallo und herzlich willkommen zum Data Culture Podcast. Ich bin Carsten Bange, Gründer, Geschäftsführer von BARK und mein Gast heute ist Larissa Bayer. Sie ist als Senior-Analystin bei der BARK schon seit vielen Jahren für den BI und Analytics-Markt zuständig und eine absolute Expertin in dem Umfeld, weshalb ich von ihr heute erfahren möchte, was es eigentlich für neue, interessante Entwicklungen und Tendenzen in diesem Marktsegment gibt. Man sollte ja denken, der ist völlig von Power BI dominiert und deshalb total langweilig, aber das ist überhaupt nicht so. Es gibt viele andere Anbieter und es gibt auch sich verändernde Anforderungen von Unternehmen an BI und Analytics. Und die werden übrigens nicht nur von AI getrieben. Deshalb unterhalte ich mich über diese beiden Aspekte mit ihr. Was tut sich auf der Anbieterseite? Welche Segmente gibt es? Welche spannenden neuen Ansätze und auch welche Trends? Und aber auch über die Anwenderseite, also welche Kaufkriterien, welche Themen, Funktionen sind für Anwender besonders relevant und wie verändert sich das gerade? Viel Spaß mit der Folge. Hallo Larissa.
Hallo Carsten.
Schön, dass du auch mal im Data Culture Podcast bist. Du bist ja unsere Expertin bei der BARK für den BI und Analytics Markt. Wie lange guckst du den eigentlich schon an?
Ja, bei der BARK bin ich seit 14 Jahren. Hab davor, also ein paar Jährchen zuvor, auch meine Bachelorarbeit zu dem Thema geschrieben. So kam ich auch zu der BARK oder auf die Idee, mich bei dir zu bewerben. Mhm. Also wären es so 15 Jahre, die ich schon dabei bin.
Genau, also du hast schon einiges gesehen. Und wenn wir jetzt über den BI und Analytics-Markt sprechen wollen, da hatte ich mir überlegt, lass uns doch den Elefanten im Raum gleich mal an den Anfang stellen. Und das ist natürlich Microsoft Power BI. Also lohnt es sich überhaupt, über den Markt zu sprechen oder macht nicht eh irgendwie jeder Power BI? Zumindest ist das ja so ein bisschen die Wahrnehmung. Es hat sich ja unglaublich stark durchgesetzt. Also für Microsoft sicherlich eine totale Erfolgsgeschichte. Ja. Und ist jetzt quasi dieser Markt überhaupt noch interessant oder ist eher alles Power BI?
Nein, total uninteressant. Spaß beiseite. Ja, also Power BI ist definitiv aus unserer Sicht, wir nennen es Market Leader, also definitiv dominierend auf dem Markt. Wir sehen es, dass viele Kunden das Produkt einsetzen. Es gibt aber auch natürlich auch andere Plattformen auf dem Markt, BI und Analytics-Plattformen. Und Power BI, ja, hat viele Vorteile. Es gibt aber bei jeder Software auch gewisse Nachteile. Und von daher ist da definitiv für die Kunden nochmal sowohl auf der Software-Seite etwas Angebot da und auch für gewisse Plattformen, also zum Beispiel, wenn man jetzt nicht auf Azure setzt, auch andere Kandidaten, die definitiv sehenswert sind.
Ich kann noch eine Beobachtung ergänzen. Ich mache ja bei der BARK viel in dem M&A-Umfeld. Wir begleiten ja Unternehmen da oder beraten auch Investoren und beobachten das natürlich sehr eng. Und ich muss sagen, was mir auffällt, ist gerade in den letzten ein, zwei Jahren, es gibt doch wirklich sehr, sehr viele auch neue BI-Anbieter, die explizit sagen, wir machen Business Intelligence, also Reporting, Datenanalyse, natürlich inzwischen auch AI. Aber irgendwo ist offensichtlich da noch ein Markt, wo es jetzt nicht nur Anbieter gibt, die sich auch gegen Power BI behaupten konnten, die immer noch stark sind. Und wir werden sicherlich da die gleich noch ein bisschen besprechen, welche das sind und wie sich da die Marktanteile auch verändern. Aber auffällig ist, dass es sogar auch neue noch gibt. Also offensichtlich wird das auch noch weiter innovativ vorangetrieben. Siehst du das auch so?
Ja, das ist das Spannende. Also das überrascht mich auch immer wieder, weil eigentlich jeder sagt, ja, Dashboards sind tot. Also die werden schon seit einigen Jahren von einigen tot gesagt oder total langweilig. Und es gibt nur noch AI. Gibt es überhaupt noch Dashboards? Gibt es UIs? Aber wie du sagst, wir beobachten das, ja, bin ich bei dir seit den letzten 2, 3 Jahren, auch auf Investorenseite, dass Investments in BI-Produkte fließen und dass immer noch Raum da ist, in BI-Software zu investieren und neue, richtig coole Player mit dabei sind, die, sei es usability-technisch, etwas anderes zu bieten haben. Und unsere Umfragen zeigen, dass Power BI, ja, ich sage jetzt mal, schon auch nicht von allen sehr hoch gelobt wird, um es mal politisch korrekt auszudrücken. Aber da gibt es auf jeden Fall Software, die gewisse Vorzüge betonen kann, die Power BI so nicht hat. Und da können sie ganz gute Use Cases auch bald treffen. Mhm. Oder mehr Ad-Hoc-Möglichkeiten anbieten, ja, bessere Tabellen zum Beispiel anbieten und so weiter und so fort. Also gibt es für einige Hersteller am Markt, die gewisse Punkte durchaus oder Use Cases treffen können, andere Plattformen unterstützen, besser unterstützen, wie auch immer.
Mhm. Lass uns zu Beginn mal über diese Anforderungen sprechen. Du hast Use Cases genannt, also was siehst du, was Käufer, Unternehmen aktuell im Umfeld von Business Intelligence Analytics besonders umtreibt? Was sind die Kaufgründe? Was sind die Themen, die vielleicht auch wichtiger geworden sind in den letzten Jahren?
Ja, also was spannend ist, wir gucken uns das genauer an, Jahr für Jahr in unserer BI and Analytics Survey. Wir crunchen gerade die Daten für den aktuellen Survey, der im Oktober veröffentlicht wird, aber ich werde, die Mafo wird bestimmt nicht zuhören, da werde ich ein bisschen was verraten dürfen aus den aktuellen Daten. Was spannend ist, wir haben über 1000 Teilnehmer dieses Jahr gehabt und beobachten die Kaufgründe seit geraumer Zeit. Die Funktionalität war früher bei knapp der Hälfte der Teilnehmer angesiedelt als Kaufgrund und ist in den letzten Jahren eher stagnierend gewesen. Jetzt hat sie es endlich mal wieder in die Top 5 geschafft dieses Jahr und vorher hat sie es nicht einmal mehr in die Top 5 geschafft, was schon spannend ist. Was waren die Kaufgründe oder was war stärker betont von den Kunden? Definitiv Ease of Use. Also nicht nur der Empfänger, quasi der Konsumenten von dem ganzen Content, aber auch von den Developers, also quasi die Entwickler von dem Content, die dir das bereitstellen für die Consumer. Also Ease of Use definitiv ein Punkt, Flexibilität als Evergreen und was immer wieder zwar Schwankungen unterliegt aus unterschiedlichen Gründen, auch natürlich die Weltlage, globale Lage betreffend, aber Preis ist auch ein heißes Kriterium und dieses Jahr Top 2 quasi.
Mhm, absolut. Spannend. Also das ist ja erstmal ein Ausdruck von einem reifen Markt, dass Funktionalität dann, je reifer ein Markt wird im Softwarebereich, sinkt ja Funktionalität eigentlich immer weiter runter als kaufentscheidender Grund, weil man eigentlich einen Markt hat mit sehr vielen Produkten, die sehr viel Funktionalität haben, wo man eigentlich davon ausgeht, dass die meisten Produkte wahrscheinlich das funktional abdecken, was man kann. Und deshalb richtet sich der Fokus dann auf diese anderen Themen. Ease of Use, denke ich mal, ist auch relativ klar. Kosten ist natürlich ein spannendes Thema, weil das ja aus verschiedenen Aspekten betrachtet wird. Der Power BI war ja eigentlich mal der Preisbrecher in dem Markt, also hat ja letztendlich den Markt durcheinander gewirbelt, hat letztendlich den unteren Preispunkt auch gesetzt, hat viele andere Anbieter tatsächlich in echte Probleme gebracht. Da hat sich ja auch der Markt verändert, als Power BI letztendlich da auf den Markt gekommen ist. Jetzt haben wir eine anhaltende Diskussion zum Thema Cloud-Kosten. Das heißt, nach der großen Welle in die Cloud zu gehen, sehen wir doch viele Diskussionen mit Unternehmen, dass sie sagen, naja, aber die Kosten in der Cloud sind doch entweder sehr hoch oder höher als erwartet oder gedacht. Oder sie sagen, uns stört die Intransparenz der Kostenentwicklung. Wie interpretierst du jetzt dieses sehr hohe Abschneiden von Kosten als Kaufthema, Kaufgrund?
Genau, vor ein paar Jahren war das Abschneiden definitiv quasi Power BI geschuldet, weil sie einfach Preispunkte gesetzt haben und einigen wehgetan haben. Und aktuell, wir haben auch wir fragen in der Umfrage nach den Problemen, die mit der Software aufgetaucht sind. Und witzigerweise gehört auch Microsoft mit Power BI zu den Top, über die sich beschwert wird wegen den Kosten. Das heißt, dass steigende Kosten für mich dann irgendwann mal zu Problemen geworden sind. Das heißt, wenn ich Power BI breiter ausrolle im Unternehmen, in größere Szenarien reingehe, Plus die Microsoft hat ja ein paar Mal schon an der Kostenschraube gedreht oder auch inzwischen paketiert. Power BI, und das spüren die Kunden und beschweren sich auch über die Software, über die Kosten. Das heißt, das spielt jetzt zunehmend eine Rolle, da Transparenz zu schaffen oder allgemein dann auch die Kosten genauer zu kalkulieren. Ja, und was die Kunden auch machen.
Ja, spannend. Dieses Paketierthema, dass wir letztendlich ja immer breitere Plattformen kriegen, je länger solche Produkte auf dem Markt sind, das haben wir ja schon öfter erlebt und das sehen wir auch in anderen Märkten. Und für mich ist das tatsächlich auch einer der Gründe, warum sich gerade wieder ein bisschen was tut hier, weil wir sehen eigentlich dieses Verhalten von Anbietern, dass sie letztendlich da immer breiter werden, immer größere Plattformen schaffen.
Ja.
Und dadurch eigentlich den Markt wieder aufmachen für kleinere, schlankere Lösungen, mehr stärker anwenderorientierte Lösungen. Also es ist schon zweimal passiert eigentlich, mindestens in dem Markt, wenn ich mal zurückgreifen darf. Einmal gab es eine Welle so in den 1990er, 2000er Jahren, wo letztendlich Business Objects, Cognos, Hyperion groß geworden sind, ja, die letztendlich da eine Lücke geschlossen haben. Die bisherigen Angebote, die es in dem Markt gab, die waren eben tatsächlich auch eher starrer, plattformorientierter. Und die haben sozusagen in dem aufkommenden kleinen Serverumfeld letztendlich da sich behaupten können. Und haben sich dann im Laufe der Zeit, als sie dann mal 10, 15, 20 Jahre alt wurden, tatsächlich zu solchen Plattformen entwickelt. Ja, und immer sind immer breiter geworden, immer mehr Funktionalität abgedeckt. Es war auch irgendwo immer größer, das überhaupt zu betreiben. Und plötzlich gab es dann eben eine Welle von Click, Tableau und dann letztendlich auch Power BI, die letztendlich diese abgelöst haben. Könnte man jetzt sagen, dass wir eigentlich wieder in so einem Marktzyklus sind, wo die Produkte jetzt wieder tatsächlich auch diesen Zyklus haben, dass sie große Plattformen geworden sind. Ich sage mal was, Click, vielleicht noch am wenigsten von denen, aber letztendlich ja auch einen starken Fokus auf Datenintegration, also auch dieses Bundle-Datenmanagement BI. Wir haben Tableau im Rahmen von Salesforce, natürlich auch irgendwo jetzt ein größeres Play, ein größeres Spiel mit Salesforce-Plattform, mit Datenplattform. Informatica haben sie gerade aufgekauft, also auch Datenmanagement wird weiter gestärkt. Und Microsoft hat es, wie so gesagt, das jetzt ja mit Fabric gebundelt. Und damit letztendlich auch ein breiteres Angebot. Also Hypothese von mir wäre, erleben wir eigentlich das, was wir schon zweimal erlebt haben im Markt, dass die bestehenden Anbieter größer werden, größere Plattformen bauen und den Markt aufmachen für kleinere, schlankere Lösungen?
Ja, auf der einen Seite genau, die bündeln, wie du es gerade angesprochen hast. Also sowohl in die Breite entwickeln sie sich von der Lösung her, also der Plattform selbst, als auch dann zusätzliche Marktsegmente mit abdecken, also in Datenmanagement-Richtung gehend. Wir haben auch die Hyperscaler, die man auch noch mit dazu zählen kann. Das heißt, mit Google, mit AWS, also mit Microsoft natürlich mit dazu, haben wir auch auf Hyperscaler-Seite Services und Plattformen, die genauso ja gebündelt gekauft werden können. Und wir sehen auf Käuferschaftsseite, dass es durchaus angenommen wird, dass man ein Ökosystem erstmal sich anschaut und auch die Werkzeuge in dem Ökosystem, was passt dazu. Und dann vielleicht nochmal selektiv einige Komponenten mit austauscht. Und mit der AI darf ja in unserem Podcast das Stichwort nicht fehlen. Haben wir ja auch nochmal auf operativer Seite spannende Sachen mit Agentic AI, was die, wo einfach Hersteller auch unter anderem von Business Software Vorteile bekommen, weil sie an den operativen Daten und Prozessen dran sind und mit Agents und Analytik gebündelt auch ganz andere Offerings schnitzen können für ihre Kunden. Und das sehen wir bei denen, die ja, Business Software haben, also sei es ein, ja, Klassiker SAP, ein Oracle, Zoho, die haben alle irgendwo ein Offering, wo sie die Analytik auch in die operativen Prozesse noch mit reinpacken und da, ich sage jetzt mal, ganz andere Paketierungen dann nochmal mit anbieten.
Ja, absolut.
Also ja, auf der einen Seite Stacks werden angeboten und von Käufern auch sehen wir angeschaut auf der anderen Seite und was erstmal schlecht ist für die kleineren Anbieter, weil es schwierig ist, sich zu behaupten, wenn ich ein unabhängiger BI-Anbieter bin. Das heißt, an mich wachsen irgendwo ja die Anforderungen oder die Erwartungshaltung. Man muss sich integrieren können, man muss einfach schon mal per se offener sein, wenn ich irgendwo in ein Ökosystem reingehen will. Ich muss das sehr wohl und gut überlegen, mir den Markt auch gut angucken, was sind die Stacks überhaupt und wie kann ich da reinkommen. Also erstmal, ja, ich sag jetzt mal schlecht und für die Kundschaft vielleicht Login-Gefahren. Und auf der anderen Seite ist es aber auch die Chance für die Anbieter und für die Kunden. Ja, ich kann mich für einen Stack entscheiden, aber die eierlegende Wollmilchsau, die wurde, also in den 15 Jahren, die ich den Markt anschaue, habe ich immer noch nicht gefunden. Von daher, da gibt es auch Raum für neue Anbieter und Raum, gewisse Komponenten in einem Stack durch gute Werkzeuge nochmal zu ergänzen. Also das gibt es weiter.
Das ist gerade AI erwähnt, das ist ja sicherlich eine der großen Themen. Also wir haben ja gesehen, auf diesem ChatGPT, nennen wir es mal Schock, hat ja letztendlich jeder Softwareanbieter hat seine Roadmap verändert, AI ganz oben drauf gesetzt.
Ja.
Du hast gerade die Hauptkaufgründe genannt oder die wichtigsten Kriterien für Anwenderunternehmen. Und da waren ja Ease of Use und Flexibilität waren ganz oben.
Ja.
Würdest du meine Wahrnehmung teilen, dass jetzt die aktuellen AI-Funktionen jetzt mal neben natürlich der Analytik im Sinne von Prognoseverfahren oder Ähnlichem, was es aber ehrlich gesagt ja vorher auch schon häufig gab, dass die vor allem darauf einzahlen, genau auf diese Themen, also Ease of Use zum Beispiel durch eine konversationelle Interaktion mit dem Werkzeug und auch gewisse Flexibilität, dadurch, dass ich eben dem Werkzeug jetzt sage, was ich will, und das nicht mehr ganz so genau quasi ausdrücken muss, als wenn ich jetzt, was ich coden würde oder eben versuche, funktional irgendwie abzubilden. Ist das so?
Ja, genau. Also vor allem Gen AI sieht man zahlt stark auf die beiden Gruppen, wenn man so will. Einer soll soweit sowohl auf die Konsumentenseite, dass sich suchbasiert, sei es über die Tastatureingabe oder Spracheingabe, mir die Daten anzeigen lassen kann, analysieren kann. Und die Hersteller beschäftigen sich schon seit einigen Jahren dazu. Zugegeben, letztes Jahr, wir sprechen dann gleich kurz über den Score. Letztes Jahr haben wir beobachtet, dass großer Hype insgesamt herrschte und sehr viel investiert wurde und schon mal erste gute Ansatzpunkte präsentiert wurden. Dieses Jahr gab es ein bisschen kleinen Dämpfer. Es gab kleinere Verbesserungen natürlich von der existierenden Funktionalität, aber so der große irgendwas, so super tolle Funktionalität oder so ein richtiger Schocker, innovativer Schocker, war jetzt nicht darunter. Also es ist logische Entwicklung. Man muss aber sagen, einige Hersteller tüfteln weiter dran rum, für die Enduser nicht nur die strukturierten Daten zur Suche freizugeben, sondern auch die unstrukturierten Daten und das vielleicht sogar in einem solchen Copilot. Da beschäftigen sich einige dran damit und tüfteln dran und verzweifeln so ein bisschen dran. Und auf der Developer-Seite natürlich Code-Generierung, Unterstützung wenn ich meine Metriken berechnen will, dass ich mir die Logik dafür mir vom System vorschlagen lasse. Aber das sind so die Top-Use-Cases momentan tatsächlich bei den Frontends jetzt gesehen, die mit Gen AI oder AI gestützt tatsächlich unterstützt werden. Ja, richtig.
Okay, aber ich fand jetzt interessant deine Beobachtung, dass er sich jetzt im letzten Jahr gar nicht mehr so viel getan hat. Also was du da sagst, ist letztendlich okay, die Anbieter haben es jetzt eingebaut, hat ja auch eine Weile gedauert, logischerweise, bis das dann alles auch entwickelt wurde etc. Aber das, was wir heute sehen, ist dann auch schon häufig recht weit und es kommt gar nicht mehr so viel dazu. Finde ich interessant. Bevor wir uns jetzt den Markt, du hast den Score ja gerade schon angesprochen, wollte ich gerne noch einmal dieses Thema Kunden, Anwender, Käufer dieser Produkte abschließen und dich nochmal fragen, du hast jetzt ja quasi die Top-Kriterien genannt im Sinne von, was ist wichtig bei der Auswahl. Diese Studie, die wir machen, der BI und Analytics Survey, betrachtet ja eine große Zahl, ich glaube 25 oder 30 mögliche Kriterien, die wichtig sein können bei der Bewertung, Auswahl, Kaufs- und Erlösung. Welche von denen sind dir denn noch aufgefallen? Gab es da irgendwelche Aufsteiger? Gab es da Auffälligkeiten? Was oder wie sich Unternehmen auch jetzt verändert haben bei ihrer Betrachtung von BI und Analytics-Werkzeugen?
Einen Punkt hast du tatsächlich schon angesprochen. In den Zwischenzahlen mit Deployment. Relativ spannend zu beobachten. Insgesamt, wenn man jetzt den Zeitverlauf anschaut, ist Deployment quasi als Kaufgrund gestiegen. Und zwar von 3% in 2014 auf aktuell 18%. Jetzt aus Analystensicht jetzt daneben gelegt und den Markt anschauend, in diesem Zeitraum, die Kunden haben seit 2014 mehr und mehr sich mit der Cloud natürlich beschäftigt. Das hybride Cloud, dann unterschiedliche Cloud-Optionen. Und wie du es richtig gesagt hast, man ist in die Cloud gegangen und gab es bei einigen die Ernüchterung und die Kostendiskussion ist aufgekommen. Und momentan, wenn man jetzt die Käuferschaft, auch die Anbieter, mit den Anbietern spricht, ist eher der Trend zu beobachten, Deployment Option wird nicht nur wegen Cloud, sondern eher wegen Wahlfreiheit als Punkt genommen. Das heißt, dass ich mir als Kunde heute, wenn ich mich für eine Software entscheide, die Wahlfreiheit lassen möchte, möchte ich denn überhaupt in die Cloud? Möchte ich vielleicht on-premises? Und ich will mir aber nichts verbauen in meiner, vielleicht entscheide ich mich jetzt aktuell für die Cloud, aber gibt es auch eine on-premises-Deployment-Variante von der Software? Das heißt, bei einigen Herstellern wird On-Premises tatsächlich zum Pluspunkt aktuell bei den Kunden. Genau, das sehen wir in den Daten. Also das ist so einer der Kaufgründe, die ja überraschen.
Ja. Gab es noch andere Überraschungen?
Genau, weitere Überraschungen insgesamt. Wir haben über die Stacks ja gesprochen, dass wir einfach sehen, dass die Stacks mehr nachgefragt werden. Und wie du es gesagt hast, um die 2000er rum auch quasi beim Dach betrachtet, mit SAP BW natürlich als Plattform, war bei den Kaufgründen, vor allem natürlich von der SAP-Käuferschaft, sehr stark abzusehen, dass quasi gute Beziehung zum Anbieter, die Loyalität zum Anbieter relativ hoch als Gründe gewichtet waren, die dann aber irgendwann mal zwischen 2012 und 2017, als genau diese Self-Service-Welle, wenn man so will, dann reinkam, ist diese Good-Vendor-Relationship plötzlich eingebrochen in unseren Daten, was sich ja gut, wie gesagt, durch den Markt erklären lässt. Und jetzt mit der Entwicklung, dass man doch sich mehr Stacks anschaut, sei es Hyperscaler, sei es Meta-Business-Software-Lieferanten, was haben sie für Analytikangebote und so weiter und so fort, merken wir, dass das wieder anzieht. Das heißt, 2017 lag der Wert bei 6% und aktuell bei 25%. Also selbst mit Schwankungen und Vergleichbarkeit im Survey, was andere Personen ausfüllen, ist schon sehr beeindruckend, dass eben diese Stack-Geschichte so angezogen ist.
Jetzt lass noch mal ein bisschen genauer auf den Markt schauen. Wie viele Anbieter schätzt du, gibt es weltweit, die BI und Analytics Software in irgendeiner Form anbieten?
Weltweit.
Entweder gebundelt oder als Speziallösung.
Also über 1000 bestimmt. Allein in Deutschland kennen wir ja über 400.
Ja.
Roundabout. Also weltweit definitiv über 1000.
Wow. Also nach wie vor ein riesiger Markt. Und jetzt ist ja unsere Aufgabe als BARC, da für Transparenz zu sorgen. Wir kennen von den 400, die in Deutschland jetzt gerade auch aktiv vertrieben werden, ja auch relativ viele, definitiv über 100, recht genau. Und wir publizieren, du hast es vorhin schon kurz erwähnt, ja einmal im Jahr den BARC Score Enterprise BI Analytics Platforms. Was qualifiziert denn jetzt überhaupt einen Werkzeug oder einen Anbieter mit seinem Portfolio in diesen Score aufgenommen zu werden, weil er ja am Ende jetzt sehr viel vom Markt schon abschneidet in dem Sinne, gar nicht zeigt?
Genau, also wir sagen ja auch, dass das quasi die Leading Products sind, die in dem BARC Score ist ein kriteriengestütztes Ranking und unterliegt eben Einschlusskriterien. Und zu den Einschlusskriterien gehört Punkt 1 natürlich die Funktionalität. Also sie müssen BI und Analytics Funktionalität, was gehört dazu aus unserer Sicht? Formatiertes Berichtswesen, also klassische BI, wenn man so will, Dashboarding, Analyse, aber auch GenAI, AI. ML, Advanced Analytics anbieten, Self-Service, BI und Analytics. Das heißt, vier von diesen allen genannten Disziplinen müssen von einer Plattform eben abgedeckt werden als Funktionalität.
Also was du, wenn ich kurz unterbrechen darf, was du beschreibst, ist eigentlich, wir sagen ja, es wäre ja zum Beispiel auch nur einen anderen Score, der sich mehr Richtung Self-Service und Anwender-Self-Service orientiert. Aber hier, das glaube ich, erstmal die allerwichtigste Einschränkung in dem Sinne ist, wir wollen uns Plattformen anschauen, also richtig. Anbieter oder Portfolios, die eine breite Funktionalität abdecken, wie du es gerade gesagt hast. So, wird ich unterbrochen, sorry, du hast noch einen zweiten.
Genau, also die Breite und das erklärt auch die Grafik beziehungsweise das Abschneiden von den Anbietern. Das heißt, auch wenn da einige Challenger sind, heißt es jetzt nicht per se, dass es ein schlechtes Produkt ist, sondern unser Anspruch an die Breite von dieser Plattform ist schon relativ hoch, weil du richtig gesagt hast, es gibt Plattformen, die sind im Laufe der Jahre super gewachsen in unterschiedlichste analytische Szenarien und die Breite ist einfach da. Und das wollen wir in diesem, ja, in Produkt, also in diesem Research-Produkt auch herausarbeiten. Neben dieser Breite von der Plattform, also Funktionalität sozusagen, erwarten wir Revenues, also quasi Umsätze, die mit der Software gemacht wird, und zwar mindestens 15 Millionen. Und damit wir glauben, dass der Anbieter natürlich global agiert, weil es sollen globale Anbieter mit reinkommen in den Score, brauchen wir so roundabout mindestens 3 Millionen in mindestens 2 unterschiedlichen Weltregionen. Also mindestens irgendwie EMEA und zum Beispiel und Nordamerika oder Asien und EMEA und so weiter und so fort. Und kein Fokus auf spezielle Branchen, wie zum Beispiel Krankenhaus, Healthcare, gibt es ja viele Lösungen, die sind dann mehr oder Use Cases, genau.
Ja, okay. Also ich glaube, das ist nochmal wichtig, Transparenz zu schaffen. Warum sind jetzt die eigentlich drin und andere nicht? Und damit wird eigentlich auch nochmal deutlich, dass es natürlich für spezifische Anforderungen Unternehmen haben kann, durchaus auch außerhalb dieser 16, die da genannt sind, natürlich super spannende, hochrelevante, auch sehr, sehr gute Lösungen geben kann. Nur wir können halt nicht alle abdecken, sondern wir müssen halt irgendwie mal eine Auswahl treffen. Und ich glaube, wie sie zustande gekommen ist, ist transparent geworden. Jetzt haben wir leider nicht die Zeit, in einer Podcast-Dauer jeden einzelnen Anbieter zu besprechen. Deshalb war meine Idee, dass ich dich so zu fragen, ob du uns vielleicht mal einen Überblick geben kannst. Also kannst du die Anbieterlösungen, die jetzt in dem Score zum Beispiel drin sind, aber auch generell im Markt sind, vielleicht ein bisschen klassifizieren? Kannst du irgendwie Gruppen bilden, dass nochmal klar wird, wer ist denn da und was gibt es denn so für grundsätzliche Unterschiede, wie sich die Anbieter hier aufstellen oder was sie letztendlich auch für Probleme lösen wollen mit ihren Werkzeugen?
Vielleicht als Einstieg, um auch den Ball aufzunehmen Richtung quasi nicht jeder kann in dem Score aufgenommen werden. Wir haben ja Branchenlösungen und Use Cases ausgeklammert, um nicht ganz böse zu allen Anbietern zu sein. Will ich es nochmal mit ergänzen. Bei dem Kaufverhalten haben wir noch einen weiteren Überraschungskandidaten mit Pre-Built Solution, also quasi Applikationen, die mit 10% der Kunden ausgewählt wurden als Kaufgrund für die Software. Diese Kunden haben aber den höchsten Business Benefit, nennen wir das Ganze, erwirtschaftet. Das heißt, die Daten zeigen, dass die Lösungen gekauft haben, sofern sie natürlich passen. Man kann über Solutions auch sehr viel diskutieren, passen sie, passen nicht. Wir müssen die Kunden genauer anschauen, aber wenn sie passen, scheinen sie wirklich Vorteile gebracht zu haben. Das heißt, es gibt durchaus einen Markt mit Kandidaten von solchen Branchenlösungen oder vorgefertigten Use Cases sozusagen, Anwendungsszenarien, die den Kunden auch gut helfen können. Also wir haben im Score dann die Plattformen angeschaut, die unterschiedlichste Anforderungen auch abdecken können, also jetzt nicht branchenorientiert, beziehungsweise mit denen man solche Lösungen auch bauen kann. Aber wenn man jetzt schneidet, also quasi bei den Lösungen und bei den Vorteilen für den Kunden oder Mehrwerten von den Kunden auch bleibt, ist die operative Analytik definitiv zu sehen bei den Herstellern. Also sind die angesprochenen quasi, die Business Software anbieten, wie in Oracle und so und SAP, die bieten auch operative Analytik an und in ihrem Stack sozusagen Funktionalität, zum Teil vordefinierten Content, wo sie den Kunden auch Mehrwert bieten. Und mit Agentic AI, wie es angesprochen, haben sie nochmal ganz andere Vorteile, die sie im Kern ausspielen können. Genau.
Kannst du ein paar Beispiele nennen, dass es nochmal ein bisschen deutlicher wird, an wen du da so denkst? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit natürlich, weil das ist unmöglich bei dem Riesenmarkt. Ja.
Auch ein Tableau zum Beispiel mit Salesforce setzen jetzt ganz stark auf Agentic AI. Mhm. Also auch ein Kandidat, der sehr viel diskutiert wird, auch auf Kundenseite, auch bei uns die Nachfrage, die Diskussion rund um Tableau und Salesforce, wie entwickelt sich der Hersteller? Die setzen sehr, sehr stark auf Agents und Salesforce natürlich als CRM-Systemlieferant. Mhm. bietet mit Agents und Verknüpfung mit Tableau einfach analytische Funktionen in den operativen Systemen an, beziehungsweise baut auch Tableau-Funktionalität, also Analytik, irgendwelche Forecasts, irgendwelche Predictions sozusagen, wie ist mein Kundenverhalten, wie ist mein Churn, also jetzt suche ich das deutsche Wort dafür. Also quasi die Wahrscheinlichkeit, dass die Kunden mir abwandern, sozusagen die Abwanderungsrate, dass einfach Analytik sozusagen mir direkt als Callcenter-Agent oder einfach im operativen Prozess schon mal zur Seite steht. Also wie so ein digitaler Assistent als für den User. Genau.
Also nicht von ganz ungefähr sagst du, es gibt ein Segment, wo Anbieter operative Analytik und damit häufig auch Agentic AI es gerade fokussieren. Das sind häufig Anbieter, die auch operative Systeme anbieten. Also Oracle fällt mir ein, Zoho, SAP natürlich, gerade im deutschsprachigen Raum sehr, sehr stark logischerweise. Also das heißt, da haben wir so ein Segment, die auch in diese operative Richtung gehen. Was gibt es noch für Segmente?
Eins haben wir schon angesprochen tatsächlich mit den Hyperscalern, also mit Google, mit AWS, mit Microsoft, mit Azure natürlich.
Wie unterscheiden die sich nur im Markt? Also was ist so deren Go-to-Market?
Services insgesamt für natürlich Bereitstellung von, also Infrastruktur im weitesten Sinne anzubieten, auch Datenmanagement-Services. Ja, und Analytics dann on top. Analytics, wenn man jetzt ein bisschen lästern würde, wurde schon ein bisschen vernachlässigt. Also das ist total schade. Wir haben sehr lange gewartet, bis zum Beispiel ein Amazon überhaupt ein Frontend rausgebracht hat. Also es hat schon ein paar Jährchen gedauert. Google hat dann zugekauft mit Luca. Aber da ist Bewegung jetzt drin. Also sowohl auf Luca-Seite entwickelt sich die Software, die wurde ja dann mit dem Google-Portfolio, also Frontend-Portfolio integriert und war ein bisschen steinig der Weg, aber es ist vor allem dieses Jahr tatsächlich Bewegung drin, was wir auch im Vorfeld anerkannt haben. Und AWS hat mit QuickSight ja auch ein Produkt gelauncht und auch sehr, sehr schnell zu einer Reife entwickelt. Klar gibt es Kinderkrankheiten, über die Kunden berichten, aber schon beeindruckend von der Breite her von der Plattform, wo sie sich hin entwickelt haben. Also auch durchaus sehenswert für die Kunden.
Okay, gut. Also das ist sicherlich auch ein Segment für sich. Was gibt's noch?
Und wir haben angesprochen quasi, ja, wenn man so will, die in Anführungszeichen, also IBM, wenn man die jetzt noch, die könnte man auch zu Infrastruktur Offering oder die etablierten unter anderem Infrastrukturlieferanten noch mit dazu zählen als Anbieter. Und dann haben wir noch die Analytics-Spezialisten, die es noch einige tatsächlich am Markt gibt. Sei es Advanced Analytics mehr angehauchter wie so ein SaaS, also entwickelt sich auch weiter und auch Richtung GenAI haben sie ein Offering. Überraschungskandidat im aktuellen BI Server, um so einen kleinen Sneak Peek zu bringen, was die Kundenfeedback, was das Kundenfeedback anbetrifft. Aber auch die wir schon angesprochen haben, also so ein Click. MicroStrategy hat sich ja in Strategy umbenannt, die gibt es weiterhin natürlich. Auch Domo, immer bekannter hier bei uns auf dem Markt. ThoughtSpot, bestimmt auch bekannt. Pyramid, Insight Software, genau, da gibt es noch einige Kandidaten, IBI.
Ja, genau, jetzt hast du ein paar genannt. Was auch auffällig ist, die sind zum Teil gar nicht so klein. Das ist manchmal hier im lokalen Markt gar nicht so klar. Aber so eine Domo ist ja deutlich über 100 Millionen, ich glaube, es sind über 200 Millionen Dollar Umsatz inzwischen. Ja. ThoughtSpot ist ebenfalls über 100 Millionen. Pyramid Analytics nähert sich da irgendwo an, glaube ich, gerade. Click ist natürlich riesig, über 1 Milliarde Umsatz. Also, das zeigt ja auch nochmal eben, dass diese Spezialisten sich durchaus behaupten können. Zum Teil wachsen die ja auch. Und insofern zeigt das ja auch die Buntheit des Marktes. Jetzt haben wir letztendlich viele der etablierten Anbieter, hast du segmentiert. Vielleicht nochmal so ein bisschen zu sprechen auf neue. Wer ist dir denn da so aufgefallen? Wer tut sich so als neuer Anbieter irgendwo hervor? Oder was gibt es da überhaupt auch für Ansätze, wo die sagen, hey, es lohnt sich überhaupt ein neues Produkt jetzt nochmal zu entwickeln?
Genau, oder warum guckt man sich solche Unabhängigen an? Für welche Daseinsberechtigung oder was für Entwicklung gibt es da in die Richtung? Wenn man so einen Trend rauspickt und da sieht man, ja, zum Teil auch auf Anbieterseite die Entwicklung in die Richtung. was auf Datenmanagement-Seite vor allem in den letzten Jahren passiert ist, dass Plattformen wie ein Snowflake, wie ein Databricks schon, ja, ich bin jetzt kein Experte im Datenmanagement-Markt, aber schon dominieren, würde ich sagen, oder Market-Leading aus jetzt Frontend-Sicht. Und man sieht einfach, dass die Frontend-Spezialisten oder Anbieter genau das für sich als Strategie genommen haben. Das heißt, sie haben versucht, um natürlich gegen diese Bundles, gegen Stacks zu sich zu positionieren, dass sie einfach besser auf den Plattformen performen oder dass sie diese Plattformen unterstützen. Dass, wenn man schon Geld genommen hat und die Plattform gekauft hat oder kauft, dass man das beste Frontend in Anführungszeichen dafür hat. Und da, wenn man jetzt den Schwenk Richtung, also sei es sogar Click hat ja in die Live-Verbindung zu einem Snowflake und Co. investiert. Und Domo hat ist auch schon vor ein paar Jahren auf den Trip quasi mit aufgesprungen oder auf den Trend. Auch an Thoughtspot. Früher die Daten immer quasi in den Bauch mit reingeholt, hat sich dann auch geöffnet quasi zu den genannten. Und da entwickeln sich auch oder gibt's neue Hersteller, wie so ein Sigma Computing zum Beispiel, haben wir auch vermehrt Nachfragen und die sind auch gar nicht so klein. Also war erstaunlich, dass die schon mehrere hundert Mitarbeiter haben, über 1000 Kunden auch haben, aber natürlich eher im nordamerikanischen Markt. Deshalb jetzt auf dem Dachmarkt wird man vielleicht nicht zwangsläufig drüber gestolpert sein. Aber schon ein Kandidat, sich die für ein Databricks Snowflake anzugucken. Kommen genau aus der Ecke quasi von den Snowflakes, Snowflake-Entwicklern, so rum. Oder Omni Analytics von den Ex-Looker-Entwicklern, auch nochmal so ein Hersteller, der quasi neu wächst.
Okay, also hätten wir schon, und das ist ja auch vielleicht schon ein Markttrend, den du gerade beschrieben hast, dass wir also sagen, es gibt diese Direct Queries, also irgendwo Frontend direkt mit der Datenbank zu verbinden, ohne Zwischenspeicher, was ja lange eigentlich die gängige Art war, das genau. Häufig ja gespeichert wurde in den Frontends oder mit den Frontends, um vor allem Performance sicherzustellen. Sagst du jetzt, es gibt eigentlich einen Trend, das direkt auf die Datenbanken zu setzen und da sogar eben neue Anbieter, die sagen, dass sie es besser können. Was gibt es noch für Trends und damit verbunden auch neuen Anbietern, neuen Angeboten?
Genau, also Agentic AI insgesamt, Copilot, als Markt gibt es die Anbieter oder allgemein Trend und man sieht die Anbieter auch, die sich drum bemühen. Also sei es die wir jetzt besprochen haben insgesamt im Score, hat jeder inzwischen ein Angebot oder zumindest eine Antwort darauf. Wie weit man ist, das ist nochmal eine andere Frage. Aber sogar Standalone-Offerings, wie so ein Get.ai. Als deutscher Hersteller Wieso haben wir auch schon als Startup-Award-Unternehmen. Also da entwickelt sich quasi so ein eigener Markt sogar für solche Copilots, sehen wir deutlich. Und bei dem Thema, wenn man jetzt bleiben würde, so als zusätzlicher Trend oder Entwicklung, was wir sehen, ist auch auf Datenmanagement-Seite so die ganze Diskussion um die Semantik. Wer beherrscht die Semantik? Wer entwickelt die Semantik? Also diese semantische Schicht wird mehr und mehr zum Gesprächsstoff, was vielen Plattformlieferanten, die das seit Jahren haben, zugutekommt und die anderen versuchen natürlich nachzuziehen und da sich zu verbessern. Also auch so ein Beispiel Tableau, dass sie plötzlich über Semantik sprechen.
Absolut. Okay. Gibt es noch Themen? Geht dir auffallen?
Was auch spannend ist, insgesamt vielleicht nochmal zu ergänzen, dass man wir haben die User-Types Konsumenten angesprochen und die Entwickler, dass die sowohl die Entwickler als auch die Data Scientists von einigen Plattformen mit abgeholt werden, wenn man so will. Ein Beispiel wäre da ein ThoughtSpot, der mit Mood Zukauf, ja, wenn man so will, so ein bisschen Coding-Umgebung mit zugekauft hat, mit eingebaut hat, um die Hardcore-Analysten und Data Scientists mit abzuholen und da ein Angebot zu haben oder Hersteller wie ein Pyramid, wie ein Zoho entwickeln an so einer, ja, DSML, also Data Science Modeling quasi Umgebung oder so ein Coding-Umgebung oder solche wie IBM oder eigentlich fast jeder inzwischen so ein Jupyter Notebook eingebaut hat. Also das ist so einer, ja, Trends oder Funktionalitäten, die quasi in die Plattformen reingewandert sind seit jüngster Zeit. Ja, okay. Weitere spannende vielleicht, Right Back. Also haben die traditionellen IBIs, MicroStrategies auch schon seit Jahren gehabt in den Plattformen für Spezialszenarien, also vor allem operative, viel genutzt, aber auch, ja, du hast es auch auf LinkedIn gepostet gehabt, auch solche wie ein Click haben es announced, ein Microsoft mit Power BI hat es announced, quasi, dass Write-Back-Funktionalität reinkommt oder so ein Pyramid hat. Ja, wenn man sowieso ein Spreadsheet mit eingebaut, auch in die Software, was quasi dem so ein bisschen in die Richtung geht. Also auch sehr spannend, dass man ja insgesamt operative Analytik, operative Szenarien von den Herstellern ja angegangen werden.
Ja, absolut. Okay, also eigentlich tatsächlich war das ja mal ein Paradigma eigentlich. Ne? Ich mache Read-Only, ich hole die Daten aus der Datenbank und stelle sie dann da. Das ist die Aufgabe eines BI-Werkzeugs und auch das hat sich inzwischen verändert und du hast ja super beschrieben, wo das herkommt und warum man das macht. Larissa, ganz, ganz herzlichen Dank. Jetzt konnten wir sind zwar schon deutlich über der Zeit, aber wir konnten tatsächlich ja eigentlich, sagen wir mal, nur die wesentlichen Trends und auch Anbieter hier beschreiben. Das heißt, ich glaube, wir sollten alle Zuhörerinnen, Zuhörer, Zuschauerinnen, Zuschauer einladen, wenn es da noch Fragen zu gibt, dass wir, gerade du natürlich, da gerne Rede und Antwort stehst. Also wenn ein Unternehmen hier eine Evaluation vor der Nase hat oder sich überlegt, bin ich noch richtig aufgestellt oder was passt nicht so ganz, was könnte denn eigentlich hier vielleicht eine bessere Lösung liefern, vielleicht auch zu günstigeren Kosten, dann stehen wir gerne zur Verfügung für ein weiteres Gespräch. Und ich glaube, es ist sehr, sehr deutlich geworden, dass du dich in dem Markt exzellent auskennst. Insofern da eine Top-Ansprechpartnerin bist. Ganz, ganz herzlichen Dank, Larissa.
Danke auch.
Viel Erfolg bei den weiteren Analysen, Untersuchungen. Du hast ja gerade erwähnt, gerade ist der B-Analytics Survey das große Thema, dass wir den dann demnächst publizieren können. Über 1000 Teilnehmer, sicherlich wieder viele spannende Ergebnisse drin aus der Anwendersicht, was sehr wichtig ist. Ja, nicht nur eben die Analyse der Anbieter, was wir in dem Score machen, sondern auch die Anwender. Larissa, danke, alles Gute für dich und bis bald. Ciao.
Danke auch. Ciao.